Herzlich willkommen zur 5. Folge von Stimmen der Bildung, ein Podcast von der ETH Zürich für alle, die sich für die Ausbildung zur Lehrperson interessieren. In kurzen, inspirierenden Gesprächen erzählen ganz verschiedene Gäste, was Bildung für sie bedeutet. Heute beschäftigen wir uns mit einem speziellen Thema, dem Thema Gesundheit. Und dazu habe ich Dagmar Müller eingeladen. Sie ist am Mittelschul- und Berufsbildungsamt MBA vom Kanton Zürich verantwortlich für Sicherheit und Prävention. Ja. Schön, bist du da. Und gern darfst du dich kurz persönlich noch vorstellen, dass wir ein bisschen mehr erfahren, wer du bist und was du machst.
Danke vielmals. Ja, ich leite den Bereich Prävention und Sicherheit am Mittelschul- und Berufsbildungsamt MBA.
Ja.
Kürze halber. Und wir bieten den Schulen Dienstleistungen an, in der Gewaltprävention, in der Suchtprävention und in der Kindheitsförderung. Und wir fungieren auch so ein bisschen als Scharnier zwischen Politik und Schulen. Also das kann heissen, dass wir eben Bedürfnisse der Schulen aufnehmen und in der Politik zuführen. Oder eben umgekehrt, dass Politik Aufträge gibt als Amt, die wir dann zusammen mit den Schulen umsetzen. Und wenn es zusammenfällt, das ist immer der beste Fall, dann gibt es zum Beispiel Schulsozialarbeit, die aktuell jetzt gerade eingeführt wird an den Schulen.
Ja, und das ist so ein bisschen eine Art Sandwich-Position, positiv gesagt, oder? Ja. Also auch noch spannend an dieser Scharnierstelle. Und deine spezifische Aufgabe drin?
Das ist, dass ich oft Projekte leite. Also wenn wir wirklich so einen Auftrag bekommen, dann sind das schon auch, oder in der Zürcher und Schweizer Politik sind Projekte wirklich sehr bedarfs- und bedürfnisorientiert. Also man holt dann wirklich alle Stimmen ein, dass man es machen sollte. Und tut dort sehr auch ausgewogen und bedacht Sachen umsetzen. Das ist ein grosser Teil von meiner Arbeit. Und der andere grosse Teil ist die Pflege von Netzwerken. Aber ich glaube, da kommen wir eben noch spezifisch darauf zurück. Darum, aber das ist auch so ein bisschen, ich finde, das ist so ein bisschen das viele Stück von der Arbeit, dass wir in verschiedensten Bereichen und zu verschiedensten Themen wie ein Netzwerk haben von Mediatoren, Mediatorinnen, die an der Schule arbeiten und wo wir dann wie können, auch für gesundheitsförderliche Themen nutzen.
Mhm. Und noch spannend sicher auch, weil du mit verschiedenen Zielgruppen zu tun hast und ein bisschen wissen, wie reden, wie welche Sprache, wie aufeinander eingehen.
Ja, es gibt, also wir reden jetzt hier nur über das Gesundheitsförderungsnetzwerk. Es gibt ja noch eins zum Nachteilsausgleich und es gibt eins zur Gewaltprävention. Ja. Und dort ist schon, dort sind ganz unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Interessen und es sind auch viele Leute. Also das muss man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Oder das sind wirklich, ich glaube, 44 Mittel- und Berufsfachschulen. Und jede ist sehr gross. Jede Schule ist um die 1000 plus minus, die grösste 2400 Schülerinnen und Schüler. Das sind schon sehr grosse Gebilde.
Ja. Zumal irgendwo können abholen, oder?
Ja.
Jetzt eben, das Thema ist Gesundheit, ein ganz wichtiger Faktor, eine wichtige Ressource auch im Lehrberuf. Welche Rolle spielt Gesundheit und Selbstversorgung so in deinem Arbeitsalltag?
Zunehmend wichtig, man wird auch nicht jünger. Und ich muss schon sagen, also mit der Arbeitsdichte und der Verantwortung nimmt das Bewusstsein, dass ich die Balance muss halten, auch bei mir zu. Es gibt so ein Rundum, oder? Lebenssituation außerhalb vom Arbeiten, die ist sehr wichtig. Ich bin eigentlich eine Nachteule und muss mich sehr bewusst Zeiten setzen und auf Regelmäßigkeit schauen, wie schlafen. Ich schaue auch, dass ich mich täglich bewege. Und wenn es nur schon auch ein Umweg zum Arbeiten ist, den ich laufe, aber an den Wochenenden sowieso am besten durcheinander. Und also mein Jahresvorsatz ist, meine sozialen Kontakte besser pflegen. Das ist auch schade, oder, wenn vor lauter Arbeit dann da etwas verloren geht. Und beim Arbeiten selber ist mir die Arbeitskultur sehr wichtig. einmal Humor, eine gewisse Leichtigkeit zu haben, nicht alles so todernst zu nehmen. Auch da die sozialen Kontakte pflege. Ich gehe wirklich immer in die Mittagspause. Also ich probiere wirklich auch rauszugehen für die Mittagspause. Wir haben in meinem Team so eine Teamgesundheitskultur. Wir machen einmal pro Jahr einen Gesundheitsspaziergang. Da haben wir uns etwas für Teamgesundheit vornehmen. Wir gehen auch nach der Teamsitzung miteinander essen und die Teamsitzung mit einer so kleineren kreativen Befindlichkeitsrunde oder einem Check-in einleiten. Das sind so Rituale, die ich finde, das bringt sehr viel für uns. Und was mir auch hilft, also man muss ja dann auch lernen delegieren, finde ich ganz wichtig. Das ist auch so ein Vertrauensvorschuss, dass andere das auch können. Ich finde, das ist ja das nicht nur, ich gebe meine Arbeit ab, sondern es bleibt ja dann auch ein Miteinander. Und das Homeoffice hilft mir sehr, dass ich auch an gewissen Tagen so für Konzeptarbeiten kann daheim arbeiten, mit ein bisschen mehr Distanz. Das Alltagsgeschäft lampet dann ein bisschen weniger in das Sinne, was ich mir vorgenommen habe.
Ja, schön, das sind doch ein paar Sachen, auch auf der Verhältnisebene, zu der kommen wir noch, wo auch in deiner Arbeit, wo da institutionalisiert worden ist, auch vor allem in der Zusammenarbeit. Ja, das ist spannend. Jetzt ganz konkret, wenn wir auf die Fachstelle hinschauen, was bietet ihr genau an?
Ich habe es schon ein bisschen erwähnt. Das Wichtigste sind die Lebens- und Gesundheitsförderung. Und für die und ihre Schulen entwickeln wir Unterrichtsmaterialien oder auch so Projektmaterialien, die sie einsetzen können. Leitfäden und Konzepte in der Gesundheitsförderung. Jede Schule hat mindestens eine so eine Lehrperson, meistens sind es mehrere, was auch eine Qualität hat, oder? Dass man so miteinander die Gesundheitsförderung trägt. Angehende LPGs, sagen wir dann, eine Lehrperson der Gesundheitsförderung, machen bei uns eine zweijährige Weiterbildung.
Dann bieten wir auch noch halbjährliche Tagungen an, wo der Erfahrungsaustausch fördert unter den Schulen, aber auch zwischen den Schulen und den Suchtpräventionsstellen, manchmal auch noch mit anderen Experten und Expertinnen, die man dazu einladen.
Also ich denke, die Treffen sind sehr wichtig, oder, für den Austausch. Und wie gelingt es euch, jetzt die Lehrpersonen und die Schulen so möglichst niederschwellig auch können zu unterstützen?
Gell, wir haben wirklich das Netzwerk von der Lehrpersonen- und Gesundheitsförderung als Mediatoren und Mediatorinnen. Wir können nicht so im Alltag die Schulen unterstützen. Was wir aber anbieten, sind Standortgespräche. Dort sind immer auch die Lehrpersonen- und Gesundheitsförderung, die Schulleitungen und Suchtpräventionsstellen dabei, wo man wie mit der Schule darüber redet, an was sind ihr, was können wir euch bieten, wie können wir euch unterstützen. Das ist finanziell und fachlich in der Projektunterstützung. Das Amt Schulen unterstützt in den gesundheitsförderlichen Projekten oder auch in der Konzeptarbeit. Und was wir auch bieten können, ist, oder wenn wir einen Bedarf feststellen, dass man dann das mal als Tagungsthema nimmt. Dass wir dort so die Themen setzen und die Schulen untereinander in der Good Practice vernetzen. Neu haben wir auch einen Kanal, wo wir die Vernetzung bieten, dass Schulen können Sachen einstellen können, dass wir auf dem Kanal Interviews machen oder auch Vorträge, wo man dann reinhören kann. Dass wir Angebote von Dritten vermitteln. Wir haben auch einen Newsletter, wo wir Angebote vorstellen, wo wir aber dann wirklich bewerten und wo auch quasi auch eine Wirksamkeit nachgewiesen ist, dass wir dort die auch in unseren Newsletter aufnehmen. Überhaupt Materialien können wir auch bewerben. Es gibt ja so Gesundheitsförderungs-Apps auch, wo wir dann aufnehmen können.
Also das heisst, es ist sehr abhängig natürlich dann von den Kontaktpersonen, was an der Schule läuft, oder?
Ja, ich glaube, die können, so wie die Schulsozialarbeit auch, oder? Die können einen Unterschied machen. Also das ist wie so eine Funktion, die dann über das Ganze gesehen auch ist. Nicht nur ich und meine Klasse, sondern wirklich eben auch mit einem Querschnittsthema könnte ich sehr gut in Erscheinung treten. Mhm. Man muss natürlich immer leitungsunterstützt sein. Oder? Man muss wirklich auch den Backup haben von einer Schulleitung, die auch zeigt, das ist uns ein wichtiges Thema, das tun wir auch entsprechend ressourcieren, auch mit Zeit, nicht nur mit Finanzen, sondern immer wieder auch das Fenster öffnen zur Gesundheitsförderung. Ich glaube, das kann wirklich einen Unterschied machen. Und da merke ich auch, dass da ein grosses Engagement drin ist. Oder die Lehrpersonen, Gesundheitsförderung, die wählen das als Funktion. Mhm. Die müssen das nicht machen.
Ja, also es ist selbst, also auch eine Bereicherung von ihrem Alltag.
Und, ja.
Ja. Und die Akzeptanz, ist, wie schätzt du die ein, so an den verschiedenen Schulen?
Ich glaube, die ist sehr hoch. Zumal in den letzten Jahren auch die Lehrpersonengesundheit dazugekommen ist. Wo wir angefangen haben, ist immer nur die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Ja. Also das hat mit Suchtprävention angefangen. Man muss doch etwas machen. Der Platzspitz da, neben dieser Berufsbildungsmeile war, die offene Drogenszene, da hat man gefunden, ja, da muss man etwas machen. Das hat sehr spezifisch mit dieser Suchtprävention angefangen. Und inzwischen ist natürlich schon auch klar, dass man Schule als Ganzes muss denken in der Gesundheitsförderung. Alle Mitarbeitenden, auch nicht nur die Lehrpersonen, auch die Schulleitungen, auch die Verwaltungsmitarbeitenden, auch sonstige Personal.
Ja, das sieht man ja auch an dem Dokument von der Allianz BGF, oder, wo sie eigentlich so die Wirkungsfaktoren an einer Schule können aufzeigen können. Und dass es eigentlich nur so geht, wenn alle Beteiligten einbezogen werden. Spannend. Wir haben vielleicht gerade richtig Gesundheit von Lehrpersonen gehen. Was siehst du jetzt oder was denkst du, was sind so die häufigsten Belastungsfaktoren für Lehrpersonen auf der Sek 2 Stufe? Oder anders gefragt, wie bleibt man gesund als Lehrperson?
Ja, zuerst mal das, was ich so ein bisschen als auch Herausforderungen anschauen, aus meiner Perspektive. Gell?
Ja,
das ist wirklich
subjektiv.
Subjektiv und nicht irgendwie auf Forschungsresultate abgestützt oder nur teilweise. Ich glaube schon, dass die Zunahme von der Heterogenität für die Lehrpersonen eine Herausforderung ist, gerade auf unserer Stufe. Mhm. Das war früher wenig heterogen gewesen. Und jetzt ist es fachlich wie auch sozial herausfordernd. Und das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist sicher auch, dass die Schulen offener geworden sind und tragfähiger. Oder? Heute hat es Schüler innen an Gymnasien, die früher nicht an Gymnasien gewesen wären. Und das ist schon auch etwas Schönes, dass man da auch Platz bietet für Schüler innen, die das Potenzial haben, aber irgendwo eine Einschränkung.
Mhm. Ja.
Das macht es offener und tragfähiger. Mhm. Dann sind die Schulen grosse Schulen. Es ist schon anspruchsvoll, da auch so ein bisschen eine berufliche Heimat zu finden. Oder? Das hat dann natürlich zur Folge, dass auch Teams sehr gross sind. Und das hat eine gewisse Herausforderung, dass man da sich so einem zugehörig fühlt und das auch als Ganzes begreift. Ich glaube schon, oder? In der Fachschaft gehöre ich dann dazu. Das ist dann so mein Team, aber also als ganze Schule, dass man sich identifiziert, ist glaube ich schon eine Herausforderung. Mhm. Und dann ist es auch, kommt mir so entgegen, so ein reduziertes Selbstwirksamkeitsgefühl, dass man wie das Gefühl hat, aufgrund von vielen Reformen, Projekten, administrativen Anforderungen, die da an die Schulen herangetragen werden, dass überhaupt die Ansprüche steigen gegenüber der Schule, dass man dann da so den eigenen Gestaltungsfreiraum nicht mehr sieht und nicht das Gefühl hat, man hat überhaupt noch einen Einfluss darauf, was da an der Schule oder auch im Unterricht passiert.
Mhm. Also einfach so alles, was rundherum läuft, was einem dann absorbiert und ein bisschen hemmt, um sich ein bisschen verwirklichen.
Ja,
je nachdem.
Also ich glaube, vor allem, wenn man es eben als von außen gesteuert anschaut und nicht so ein bisschen auch lösungsorientiert schaut, was sind jetzt vielleicht auch Vorteile von dieser neuen Situation oder wie können wir es miteinander angehen.
Wie bleibt man jetzt gesund in diesem Korsett? Du hast die Belastungsfaktoren aufgezeigt. Wie bewegt man sich da am besten drin?
Nicht allein bleiben. Ich glaube wirklich, dass ein gutes Kollegium sehr wichtige und starke Ressourcen ist für die eigene Gesundheit. Schon eine einzige hilfsbereite Kollegin oder eine kollegiale Fachschaft kann da extrem entlasten. Sei es für den fachlichen Austausch, aber auch mal so ein bisschen Psychohygiene oder einfach Lösungen finden im Alltag. Und wenn man so eine Teamidentität hat, dass man es, die Herausforderungen gemeinsam trägt, ist das sehr stressreduzierend. Dann gibt es auch, du hast vorhin Verhältnisprävention angesprochen, es gibt Schulen, wo ich wahrnehme, dass sie sehr gute, entlastende Strukturen haben für neu eintretende Lehrpersonen oder auch berufseinsteigende oder auch Lehrpersonen, die erst mal Klassenverantwortung übernehmen, dass sie dort eben auch ein Onboarding machen, Ansprechpersonen oder Mentorings haben, genau, ja. Dass sie dort auch Kooperationsgefäße schaffen. Das nimmt sehr viel Druck raus, wenn jemand eine Aufgabe neu übernimmt. Und dann denke ich bei Lehrpersonen besonders wichtig, die einfach sich auch Freizeit und Arbeit sehr gerne vermischt, dass sie dort Grenzen setzen, besonders digital. Also, oder der Schulalltag ist schon hektisch und dann prasseln da noch irgendwelche Mails zu allen Tages- und Nachtzeiten ein. Die Erreichbarkeit muss immer gewährleistet sein. Oder man hat das Gefühl, es müsse. Und da so bewusst Tempo rauszunehmen, die Mailzeiten zu begrenzen, Benachrichtigungen ausschalten, nicht alles sofort erledigen und Mut zur Lücke. Ich kann nur sagen, ja. Mut zur Lücke. Ja, ja, finde ich ganz wichtig.
Also der Umgang so mit der eigenen Perfektion oder sonstigen Stressverstärker.
Ja.
So in dem Sinn.
Ja. Ja. Ich glaube, irgendwie sind da Lehrpersonen schon auch gefördert. Die Ansprüche sehr hoch zu haben und so die Fehlerkultur, die sie den Schülerinnen und Schülern zugestehen, das auch auf sich selber zu beziehen, das klingt nicht allen gleich gut.
Ja, ich vermute, man ist eigentlich im Rampenlicht, hat immer eine höhere Verantwortung und will natürlich dem gerecht werden. Und das, mit dem muss man schon auch können umgehen können.
Ja.
Ja.
Ja. Ich glaube, es ist auch ein Verständnis, oder, dass man da in der Position ist vom Lehrenden, der Wissen weitergibt. Und dort vielleicht auch mal nein mit anzustehen. Oder selber sage ich, muss man da auch das Wissen noch erarbeiten. Oder ja, da ist mir etwas passiert, das nicht hätte sollen. Ich glaube, das ist, das fällt nicht allen gleich leicht.
Ja. Du hast gesagt, eben so, das Team ist extrem wichtig. Also von dem her kann man sagen, dort lohnt es sich zu investieren. Wenn wir jetzt so auf die gesunde Schule kommen, als Gesamtorganisation oder die Schulkultur hast du angesprochen, welche Rolle spielt da die Schulleitung in der Gesundheitsförderung und was macht so eine gesundheitsförderliche Führung aus deiner Sicht?
Ja, eben, die Schulkultur, oder? Wenn eine Schulkultur soll den Mensch ins Zentrum stellen, ob es jetzt Schülerinnen und Schüler oder Mitarbeitende sind, dann ist das natürlich eine Haltung, die von der Schulleitung ausgehen muss. Oder sie prägt ja wie den Umgang miteinander. Und das wird an vielen Sachen dann sichtbar. Also so die Art, wie man sich begegnet an dieser Schule, wie man miteinander kommuniziert, ist das elitär und fassadenhaft im Teamzimmer oder auch im Klassenzimmer, oder ist das wertschätzend und kooperativ? Das ist etwas, wo die Schulleitung sehr prägen kann. Auch mit ihrer Vorbildrolle. Das ist natürlich die Vorbildrolle auch in vielen. Wird das von den Mitarbeitenden auch wahrgenommen? Oder eine Schulleitung, die durchgehend gestresst ist und nicht ansprechbar ist, weil sie so viel zu erledigen hat und so eine hohe Belastung hat oder eben auch Ansprüche an Perfektionismus an sich selber, die die Selbstfürsorge nicht vorlebt, das strahlt aus. Oder? Das gibt Druck auch auf alle anderen, auch perfekt zu sein, auch Mails zu jeder Tages- und Nachtzeit eben zu beantworten. Und ich glaube, eine Schulleitung, die da auch ein Stück Leichtigkeit und Gelassenheit kann reinbringen kann, sendet da einfach andere Signale aus. Dass man dort dann auch sich nicht so unter Druck gesetzt fühlt. Dann bin ich ein ganz grosser Fan von Betroffenen zu Beteiligten machen. Also überall, wo man etwas partizipativ machen kann, soll man das auch tun. Also es gibt viele Chancen, auch Schülerinnen und Schüler einzubeziehen bei Projekten, Lehrpersonen zu befragen. Da finde ich, ist das ein sehr ein schönes Ernstnehmen. Und ich merke das auch, oder, wenn ich in meinen Standardgesprächen, wenn wir über Projekte reden, wie fest dass das schon etabliert ist. Ja. Dass man einfach die Betroffenen auch einbezieht. Mhm. Und ich finde das eine schöne Haltung, immer auch daran zu denken, was hat es für Auswirkungen und wie können wir sie einbeziehen. Mhm. Fehlerkultur haben wir jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen. Ich finde, Schulen steht es gut an, lernende Organisationen zu sein. Ja. Das ist ja so das Haus vom Lernen und dort auch selber zu sehen, wir können uns weiterentwickeln. Mhm. Wenn man sich entwickelt, gibt es Fehler. Und da holen wir uns Feedbacks ein und sind offen für Veränderungen. Mhm.
Du hast die Standortgespräche angesprochen. Wie hast du vielleicht konkrete Beispiele so ein bisschen aus dem Fundus, den du schon mitbekommen hast, was Schulen schon gemacht haben? Also einerseits für die Gesundheit der Lehrpersonen vielleicht ein Beispiel oder für die Gesundheit der Lernenden. Was wird da so durchgeführt von diesen Kontaktlehrpersonen?
Zum Beispiel Umfragen machen und Feedbacks einholen, ob es jetzt bei Schülerinnen und Schülern oder Lehrpersonen ist, oder wenn auf die Umfragen dann auch etwas folgt an Massnahmen, ist das auch gut verankert. Dann machen gewisse Schulen einfach wahnsinnig spannende Weiterbildungen. Das ist sehr schön für, oder eben gerade so ein grosses Gebilde, wo man sich wenig trifft und sieht, dass man dort Weiterbildungen macht, die auch konkret unterstützen bei den aktuellen Herausforderungen. Zum Beispiel gibt es Schulen, die ENSA-Kurse anbieten. Das sind die Erste Hilfe bei psychischen Krisen von Jugendlichen. Kurse oder Weiterbildungen, die Neurodiversität fokussieren, weil die Lehrpersonen recht herausgefordert sind mit dem, oder Elterngespräche. Das kann man auch im Rahmen von monatlichen Lunches zum Beispiel machen, dass man das auch als Angenehme mit der Weiterbildung noch mit dem Fachlichen verbindet. Mit einem spannenden Input. Mitarbeitenden Sport finde ich sehr wichtig. Und das muss man auch nicht so eng sehen. Das muss nicht zwingend in der Turnhalle. Das kann auch sein, dass man Atemübungen über den Mittag anbietet oder dass man Tischtenniskurse oder Pausen installiert. Was gut ankommt, ist auch, wenn Lehrpersonen für Lehrpersonen etwas machen. Also sich so einfach so in einer anderen Funktion zu begegnen und auch mal ein Erlebnis schaffen, das ist, glaube ich, wirklich sehr hilfreich. Mhm. Dann gibt es Schulen, die schon Schulsozialarbeit haben. Das ist auch sehr hilfreich, zum Beispiel am Anfang des Schuljahres die Klassenbildung gut zu pflegen oder sich auch einfach niederschwellig an jemanden wenden.
So als Anlaufstelle.
Das ist wirklich sehr niederschwellig. Eine Schule hat jetzt einen Monat von der psychischen Gesundheit gemacht. Es hat ganz vieles beinhaltet, zum Beispiel ein Handyverzicht in der Pause für alle.
Also auch für die Lehrpersonen
auch.
Und Schülerinnen und Schüler.
Okay. Und dann spaziert man plötzlich miteinander über den Pausenplatz, oder, weil man nicht aufs Handy startet. Oder dann auch die Mediathek entsprechend ausgerüstet mit Literaturvorträgen organisiert, spannende. Ja, und für die Schülerinnen und Schüler werden viel Projekt- und Gesundheitswochen angeboten, wo man dann aber auch probiert, dass man das so ein bisschen vor- und nachbereitet, dass es dann auch im Unterricht verankert ist. Ja. Es ist immer ein bisschen das Thema vom Fachlehrpersonensystem, dass man halt wie sehr wenig Zeit hat mit einer Klasse und dass dort irgendwo muss reinpassen muss. Aber das wird schon versucht, damit das dann auch ein bisschen nachhaltiger ist. Es gibt auch Schulen, die übrigens darauf achten, dass sie in jedem Jahrgang etwas machen. Das Schülerinnen und Schüler merken, ah ja, das ist wirklich ein Thema, da haben wir von Jahr zu Jahr wieder etwas zur Gesundheitsförderung. Ja.
Also wirklich so die Verankerung von der Gesundheit als Thema, dass das eigentlich vorkommt in allen Jahrgängen und eben auch so ein bisschen ritualisiert wird, eine Art.
Ja.
Denke für alle Beteiligten wertvoll, oder? Also ist sowohl für die Lehrpersonen dann immer ein Thema, als auch für die Lernenden, ja. Schülerinnen und Schüler.
Ich glaube schon, dass das ausstrahlt. Es ist auch so, dass die meisten Schulen, eben, ich habe gesagt, mehrere Lehrpersonen Gesundheitsförderung haben. Und die sind dann manchmal auch noch in einer Arbeitsgruppe, wo dann die Schulleitung, die das Ressort hat, und auch noch andere Lehrpersonen, die unterstützen im Thema, drin arbeiten. Und das strahlt dann schon auch aus. Oder? Das ist dann wirklich auch breit abgestützt, die ganze Gesundheitsförderung. Es gibt dann gewisse Rituale, aber es sind auch viele Leute, die sich daran beteiligen. Und gerade die selber Kurs anbieten, dann, das wird vom Team sehr geschätzt. Und wird auch, also ich war mal an einer Weiterbildung, wo man wirklich dann so geklatscht hat, für die das organisiert haben. Oh, ja. So Sachen sind einfach gute Momente oder für
das
Schulen.
Strahlt. Das strahlt. Ja. Also es klingt nach einer Erfolgsgeschichte, die ganze. Also da bleibt natürlich noch die Frage, gibt es irgendetwas, wo du findest, könnte bei all dem noch besser laufen? Oder wo du merkst, da gibt es jetzt noch Potenzial?
Gell, das ist vieles natürlich. Oder? Man kann auch bei vielem sagen, dass das ist. Wie soll ich sagen, das wird mit sehr viel Engagement gemacht, aber es ist eben gleich noch zu wenig verankert. Mhm. Also gerade das, was ich gesagt habe, dass man probiert, das auch in Unterricht zu tragen, da sind viele Lehrpersonen auch skeptisch, weil sie sagen, ja, also wir haben ja schon so viele Themen, oder? Und ich muss, in meinem Fach habe ich so einen Stoffdruck, da muss ich so viel durchbringen. Und dort, vielleicht auch nicht immer zu sehen, dass das ja auch Verbindungen möglich macht, die auch für die Schülerinnen und Schüler spannend sind. Vielleicht auch Verbindungen zwischen den Fächern, wo man mal miteinander könnte schauen, können wir das Thema, das Querschnittsthema, aus je unserer Fachperspektive angehen. Ich glaube, das sind schon noch Ziele, die wir uns verbessern können. Und das mit dem Perfektionismus. Ich glaube, das ist wirklich, sich da wirklich zugestehen, dass man auch mal pragmatisch sein darf, dass man auch ein bisschen prozessorientiert unterrichten darf, dass man das Miteinander pflegt. Da sind nicht alle Schulkulturen und nicht alle Lehrpersonen in diesen Schulkulturen gleich gut.
Mhm. Das wäre fast ein bisschen ein Titel für die Folge, oder? Mut zur Lücke.
Mut zur Lücke, ich glaube, das ist so ein bisschen von mir geprägt. Ja.
Ja. Wenn du jetzt Lehrpersonen kannst, etwas auf den Weg mitgeben, man sagt, so drei Sachen, die man kann bei sich beachten kann. Du hast schon gewisse Themen vielleicht angesprochen. Mhm. Aber so als Zusammenfassung auch, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
Also drei Sachen finde ich so das Wichtigste, wirklich im positiven Raum geben. Die Sinnhaftigkeit von dieser Arbeit, dass man Jugendliche unterrichtet, wo auch in dieser Phase, wo so viel passiert, wo eine entscheidende Phase ist in ihrem Leben, wo man noch etwas mitgeben kann auf den Weg oder eben auch Vorbild sein oder so etwas motivieren. Ich glaube, das ist schön, wenn man das in dem eigenen Beruf sich kann bewahren, die Sinnhaftigkeit und die Freude an dem, was man da macht. Denn eben, das ist schon ein paar Mal gefallen, die guten Beziehungen pflegen, gemeinsam etwas bewegen. Also wenn man für entfacht, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, oder? Aber gleich, wenn man miteinander ein Thema angeht, einen Austausch pflegt dazu, Lösungen sucht, dann kann da schon eine Stimmung von wir sind gemeinsam aktiv, wir finden Lösungen oder suchen sie zumindest in einem Team, dass das sehr hilfreich ist. Und die Grenzen setzen, digital, zeitlich, in Bezug auf die eigene Perfektion. Ja. gut ist gut genug.
Ja. Das ist schön. Und wenn du jetzt so ein bisschen weiter denkst, es sind ja viele Herausforderungen, die auf die Schulen zukommen, auch jetzt mit der ganzen technologischen Entwicklung. Was denkst du, wohin entwickelt sich Gesundheitsförderung oder wohin sollte sie sich entwickeln jetzt in den nächsten Jahren?
Ich glaube, sie wird interdisziplinärer. Oder wir haben jetzt schon die Schulsozialarbeit, die neu ist. Die Lehrpersonen Gesundheitsförderung gibt es seit einer Weile. Wir haben jetzt aber auch neu noch Schulärzteschaften zentral, die aufgrund von den Thematiken, die wir an der Schule zunehmend haben, mit psychischen Erkrankungen von Jugendlichen, die da auch unterstützen können. Und dann eben die Lehrpersonen und Schulleitungen. Also ich glaube, dass die Zusammenarbeit wird sich noch intensivieren, dass man da wirklich auch miteinander die komplexe Thematik kann angehen. Und ich glaube, vor 10 Jahren hat man die Gesundheitsförderung noch nicht so hoch gehängt. Ich glaube, die wird jetzt einfach wirklich für alle zunehmend wichtig, dass man das sehr bewusst auch macht und verankert an der Schule.
Also du sprichst also die Unterstützungselemente an, also Schulsozialarbeit, schulpsychologische Unterstützung, so die Zusammenarbeit, dass man auch Lehrpersonen kann Unterstützung geben, dass sie nicht sich selber verantwortlich fühlen für das. Hat wieder mit Abgrenzung zu tun, oder?
Ja, und dass die Unterstützung dann eben sehr niederschwellig auch zugänglich ist, oder dass man die vor Ort eigentlich hat und dass man weiss, es ist vertraulich.
Ja, ja. Sehr gut. Wir kommen schon zur letzten Frage, zu unserer Glücksratfrage. Und zwar habe ich jetzt hier ein Glücksrad, das wir spielen lassen können. Du darfst da drauf drücken. Dann okay. Was bringt dich auf Palmen?
Ui, ich bin sehr ein gelassener Mensch. Was bringt mich auf Palmen? Also wahrscheinlich wären es schon Sachen daheim.
Ja.
Also jugendliche Kinder, jetzt habe ich so die Sinnhaftigkeit von dieser Arbeit, aber die benehmen sich ja hoffentlich ein bisschen besser. Also das kann ich sagen, also die Kinder zum Bett ausbringen im Jugendalter, das ist eine Tortur, oder? Und dann schon den Tag schlecht anfangen, das hat mich damals doch recht auf die Palme gebracht. Beim Arbeiten habe ich schon auch noch ein bisschen Distanz. Ja. Ist mir das noch nie so wirklich passiert.
Ja, sehr schön. In dem Sinne herzlichen Dank für das angenehme Gespräch. Und sehr spannend war, was da sich bewegt, auch auf der Ebene von der Gesundheitsförderung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man darauf schaut, um den Schulen auch die Unterstützung zu geben. Und sehr wertvolle Arbeit, die ihr hier macht beim MBA. Und von dem her weiterhin viel Freude auch bei dieser Tätigkeit.
Ja. Danke vielmals. Merci.